Tribonin das ein bisschen besprochen und hier treffen jetzt ein leidenschaftlicher Strafverteidiger auf einen möglicherweise noch leidenschaftlicheren Staatsanwalt aufeinander. Sie hatten eine Vorbesprechung und ich glaube, diese Vorbesprechung ist schon ausgeartet in einem Lunch, der ging ein bisschen länger als gedacht und ich freue mich jetzt sehr, dass sich das, ich weiß nicht, ob da duelliert wird oder ob da große Einigkeit herrscht. Wir sind gespannt. Turi Bonin, ein leidenschaftlicher Podcaster, das wird jetzt aufgenommen, also Zwischenrufe werden dann irgendwann online gehen, dass Sie sich dem bewusst sind. Vielen Dank.
Merci. Lieber Marc, schauen wir mal, was ich mitgebracht habe an das Gespräch über Digitalisierung. Kannst du mit der Sanduhr etwas anfangen?
Ja, also ich finde, sie ist netzunabhängig, oder? Sie ist diskret. Und ich empfinde es also viel weniger stressorientierte zeitmässig, als wenn jetzt so ein Minutenticker würde ticken.
Also hättest du gerne eine Sanduhr gerade im Telefon?
Die Telefon-Sanduhr, ja, das ist ein Projekt. Früher hat man neben dem Telefon, also meine Großmutter hat neben dem Telefon eine Sanduhr gehabt, wenn sie telefoniert, auch wenn sie das Telefon abgenommen hat übrigens. Das ist noch wichtiger gewesen, nicht nur wenn man selber telefoniert hat, hat man darauf geachtet, 3 Minuten wird telefoniert. Und wenn die Sanduhr unten war, dann hat sie gesagt, also tschüss, ich muss abhängen, die Sanduhr ist unten. Das ist zwingend gewesen und das könnte man natürlich jetzt auch wieder einführen. Ich überlege mir immer wieder, vielleicht müssen wir einfach mal können sagen, Herr Kollege, Sanduhr ist unten, darf nicht weit, ich darf nicht. Oder? Das ist nicht einfach unhöflich.
Wie lange wäre denn eine Sanduhr für Anwälte?
Ja, eben 3 Minuten.
Hast denn du gerne den Kontakt zu der Anwälte oder ist das so eine Pflichtübung?
Ja, nein, es kommt natürlich, selbstverständlich habe ich den Kontakt zu Anwält sehr gern. In sorgfältig mit Sanduhr gemessenen Dosen.
3 Minuten, ja.
In 3 Minuten kann man das meiste sagen. Also, es gilt auch für mich übrigens. Ich bin ja, die mich kennen, die verleumden mich immer in dieser Richtung, dass ich häufig die Sanduhr einfach anfange übersehen. Oder? Und also auch für mich. Also ganz, ganz besonders für mich. Ich bin da nicht nur Opfer, ich bin auch Täter.
Wäre denn so eine Sanduhr eine Voraussetzung für gute Strafverfolgung? Weil sonst verlierst du dich da in diesen Telefon.
Ja, also ich meine, gute Strafverfolgung ist vor allem jetzt in dieser Zeit, wo wir ein Ressourcenproblem haben, ist, dass man die Ressourcen effizient einsetzt. Und sicher ist wichtig, dass man miteinander redet. Aber wir haben ja die Erfahrung, der Mensch muss immer, der Mensch kommt am Telefon häufig in eine unendliche Schlaufe und sagt dann 20 Mal wieder das Gleiche, oder? Und da kann einem eine Sanduhr ein bisschen helfen. Und gerade wenn man keinen Konsens finden kann, ist die unendliche Schlaufe eine viel grössere Gefahr.
Was macht denn eigentlich die Digitalisierung mit der Strafverfolgung?
Ja, also Digitalisierung ist einfach sicher ein Werkzeug, wo man auch für die Aufgaben von der Strafverfolgung kann und muss einsetzen, um effizient zu bleiben. Und da gibt es natürlich sehr, sehr viele verschiedene Aspekte. Es kann Ressourcen sparen, einem Arbeit abnehmen.
Schau mal, da kommen die Leute Bier rüber. Entschuldigung. Ich habe nur so Durst. Und dann
wunderbar, ja, genau. Die haben jetzt die Zahnuhr falsch verstanden. Nein, also eben, wir reden ja heute über Digitalisierung in der Strafverfolgung.
Also ist es etwas Gutes in deinen Augen?
Ja, also ich bin ja da ausdrücklich eingeladen worden als Digitalisierungsturbo. Nein, ich finde, man soll das, was sinnvoll ist, einsetzen, insofern etwas Gutes. Mhm. Ja, sicher. Da, vor allem, was kann unnötige Arbeit abnehmen, was kann administrative Abläufe verkürzen, was kann Aufwand sparen, auch Aufwand von den Betroffenen. Das ist gut. Sicher auch Aktenversandaufwand, Kopieraufwand, all so Sachen, das kann durch Digitalisierung stark eingeschränkt werden. Und insofern bin ich sicher ein starker Verfechter davon, dass man die Möglichkeiten, die man hat, nutzt.
Ja, lass uns doch durchgehen. Habt ihr eine digitale Akte auf der Staatsanwaltschaft drin?
Also digitale Akte, da möchte ich... Bei mir ist praktisch jeder Fall gescannt. Also gescannt und normal als PDF durchsuchbar und die Dateien, die kommen dann an die Parteien über.
Also es wird alles digitalisiert?
Also digitalisiert im Sinne von elektronischen Fotokopien herstellen.
Ja, genau. Ja. Und wer macht das?
Das machen zum Teil wir und zum Teil können wir es auch outsourcen.
Also ihr habt nicht ein Scan-Center, wo das automatisch gemacht wird?
Das ist noch nicht so weit. Ja, das hoffen wir, dass wir es dann im PJZ dann haben. Im Moment haben wir das Scan-Center leider noch nicht. Mhm.
Und wie wird dann akturiert?
Also akturieren kann man bei uns auf zwei. Also wir haben schon lange angefangen, die Akten zu paginieren, also einfach durchstempeln ursprünglich. Und das ist schon mal ein sehr grosser Effizienzgewinn für verschiedene Fragen. Also man hat auch, es ist ja vom Sicherheitsaspekt viel klarer zitierbar, viel weniger, dass wenn etwas durcheinander kommt, dass man es wiederherstellen kann. Jetzt im PDF gibt es natürlich den grossen Vorteil, dass man die Aktennummern kann als PDF-Nummern, also in einer PDF-Nummerierung, kann man das Akturierungssystem zum Wohl. Kann man das Akturierungssystem reinbringen, also muss man nicht mehr durchstempeln, dann ist das Papier halt nicht akturiert, aber die PDF, also hat keine Aktennummer drauf, aber die PDF-Kopie hat das drauf.
Und das macht wer? Euer Vorbüro?
Also der Staat hat zum Sparen das Adobe-Programm, wo man das damit machen kann, nur am Vorbüro gegeben. Es ist ein Ersatzprodukt mit vielen Abstürzen gekommen, wo auch die Steas bekommen haben. Und ich habe jetzt also nach langen, intensiven Debatten selber, bin ich also auch in Stand vom aktiven Adobe Pro-Nutzer erhoben worden.
Gut, also jetzt aktuierst du. Und was sind deine Erfahrungen mit den digitalen Akten?
Ja, es geht einfach, ich könnte mir es gar nicht mehr anders vorstellen. Also ich meine, wie geben wir in grosse Aktenmengen den Anwälten Akteneinsicht? Wie machen wir, wenn wir eine Akte, also wir sind ja die Amtsstelle für grosse Fälle mit vielen Akten. Das muss man vielleicht sagen, mit kleinen Dossiers ist das alles viel weniger dramatisch. Aber wie machen wir es, wenn wir gleichzeitig 3 Beschwerdeverfahren und noch 5 Zwangsmassnahmenverfahren oben haben und alle wollen die Akten und Verteidiger und Privatkläger wollen die Akten auch, dann können wir die auf Datenträger überall anliefern.
Aber wie reagieren denn Gericht auf das? Also die haben ja wahrscheinlich nicht so Freude.
Also wir sind ja nicht da, um den Gericht Freude machen. Also Gericht, also mindestens im Erfahrungshorizont von den letzten 2-3 Jahren habe ich jetzt kein Erlebnis gehabt, wo eine Gerichtsbehörde verlangt hat, dass man die ganzen 80, 100, 200, was es denn für ein Fall ist, Bundesordner müssen auf Papier liefern.
Also
ich rede jetzt von den Begleitverfahren, rede jetzt von den Beschwerdegerichten. Aber wenn man eine Anklage erhebt, dann liefert man selbstverständlich nicht, aber dann ist es klar, dann liefern wir beides, dann liefern wir das Papier und die Skente.
Dann fehlen dir ein paar Wälder. Und wie hat jetzt das sich bewährt in der Umstellung aufs Homeoffice?
Also das ist natürlich ganz klar, wenn wir die Akten digital haben, dann haben wir fast nahtlos ins Homeoffice.
Aber haben die dann auch Laptops, die ihr könnt heimnehmen?
Also ja, auch da haben wir wieder eine Zweiklassengesellschaft gehabt. Damals sind es aber also das juristische Personal im Vorsprung gewesen. Wir haben Laptops, die wir uns ins Netz hineinkommen, wohingegen das kaufmännische Personal keine solchen Laptops hatten. Und es war sehr viel schwieriger gewesen, das kaufmännische Personal in Homeoffice zu bringen. Wir haben auch da ein bisschen aufgerüstet.
Und für uns Anwälte war immer das Problem gewesen, ihr seid zwar im Homeoffice gewesen und habt scheinbar können arbeiten, aber telefonisch hat man niemand mehr erreicht.
Also ich bin, wenn nicht gerade das Mobilnetz wieder mal zusammengebrochen ist, wenn der Nachbar den Störsender ausgeschaltet hat, dann bin ich also relativ gut erreichbar gewesen. Ich weiß nicht, ob es sonst.
Aber über deine Geschäftsnummer?
Ja, sicher. Ja,
hast du das kann man umleiten.
Wenn wir schon auf so Finesse kommen, ich habe lange gemeint, wir können sogar das Telefon, wo man auf die allgemeine Nummer ins Geschäft anruft, nicht aufs Nattel durchstehen, nur intern. Aber also das geht sogar auch. Also man kann sogar, wenn man mir auf die allgemeinen Nummern in die Staatsanwaltschaft anruft und verbunden soll werden mit mir, kann man sie auch durchstellen.
Das ist auch bei uns. Ja. Aber das ist auf jeden Fall nicht passiert.
Dass man jetzt in deinem Erfahrungshorizont, Adrimi?
Ja, nein, es hat ja nicht mehr geheißen, die sind jetzt nicht im Büro, die haben Montagmorgen sind sie da. Und dann ist man im Büro sein, Montagmorgen, weil sonst hast du wieder 7 Tage nicht erreicht.
Im Homeoffice?
Ja, weil sie dann nicht können telefonieren.
Ja, also das ist also mit dieser Namensstil, die das so gemacht hat, das war nicht Steh-A3. Oder schon?
Ja, du weißt jetzt auch gerade nicht
mehr. Also bei mir persönlich ist das nicht so gewesen, okay. In meinem näheren Arbeitsumfeld auch nicht.
Schaffst du mit digitalen Mitteilungen?
E-Mails. Dürfen wir mit E-Mails mitteilen? Auch selbst ist das so eine Sache. Mit E-Mails, wenn wir 7 Parteien müssen, immer wieder bedienen oder 10 Parteien, dann ist es viel leichter über das E-Mail, als wenn man da 10-mal das alles muss kopieren, verpacken, frankieren, auf Post bringen. Man hat einfach mehrere Arbeitsgänge weniger, besonders im Homeoffice, ist dann ein Viren sicher zu allem anderen. Ja. Und wir haben ja eine Bestimmung in der Strafprozessordnung, dass man das darf. Man darf digitale Mitteilungen machen mit einer digitalen Signatur. Und auf das habe ich mich jetzt besonnen. Es steht dort zwar mit Zustimmung des Empfängers. Der Empfänger muss einverstanden sein. Nun,
Das ist ein Anachronismus wie die Sanduhr.
Das ist aber ein weniger sympathischer. Also ich muss ein bisschen aufpassen. Es hat vielleicht sogar in dem Raum Leute, wo ich jetzt die Debatte geführt habe. Wir machen ja, das ist vielleicht gerade die nächste Frage, mit welchem, also wir haben ein verschlüsseltes E-Mail.
Welcher Dienst haben
wir? Bei uns ist Inkamail. Der ist wahrscheinlich sicher, aber in technischer Hinsicht, ob es der beste sei oder nicht, das kann ich, hören sagen, es sei nicht die beste Wahl gewesen. Ich kann es selber nicht beurteilen. Es funktioniert auf jeden Fall, aber der Empfänger muss sich natürlich einrichten, dass er es empfangen kann. Und ich habe einen Anwalt erlebt, der immer, jahrelang, unverschlüsselt, also es hat Zeiten gegeben, da haben wir zum Teil unverschlüsselte E-Mail geschickt und einfach darauf geachtet, dass wir keine sensiblen Daten drin haben, dass wir die Parteinamen nicht nennen und so weiter. Und haben das jahrelang akzeptiert und dann sind wir umgestellt auf Inkamail und da hat es dann geheißen, das ist ja so kompliziert und mühsam, ich gestützt auf die Bestimmung, ich glaube es ist 74, ich weiß schon wieder nicht auswendig.
Nein, 86.
86. Oh, gestützt auf 86. 86.
Man könnte es in deinem Buch nachlesen, aber...
Gestützt auf 86 StPO entziehe ich jetzt die Bewilligung. Oder ich entziehe jetzt die Bewilligung. Und das ist noch relativ schwierig. Die Macht hat er. Ich kann dann nur sagen, gut, wenn man nicht mehr per E-Mail kommuniziert, dann bin ich auch nicht mehr per E-Mail erreichbar. Oder? Mhm. Dann drücke ich einfach, wenn ich es allen per Post schicke, das E-Mail aus. Und dann können sie, und dann tun wir es in das Post, unterschreiben es und tun sie in ein Briefkuvert. Oder? Dann hat man halt alles ein bisschen später.
Also ich kommuniziere nur noch über Inkamail. Und letztens habe ich den Stick vergessen im Büro und habe von daheim aus arbeiten. Und dann bin ich ganz verzweifelt gewesen. Was mache ich ohne meinen Stick? Ich kann nicht mehr signieren. Und ich bin gar nicht mehr auf die Idee gekommen, dass ich auf Post mit einem Kuvert. Aha. Also das ist gar nicht mehr im Horizont. Und erst der Kollege Münch hat mir dann gesagt, ja, geh doch auf Post.
Auch keine schlechte Idee. Also es geht einfach nicht alles. Es geht nicht alles. Zum Beispiel gewisse Banken haben keinen elektronischen Briefkasten. Wollen sie einfach nicht. Ich habe dann irgendwann letztens gerade mal etwas, was ein bisschen pressiert hat. Und ich habe auch wieder gefunden, da muss ich wieder die Adresse, einen Ausdruck machen. Sagt dem Anwalt, der irgendetwas will, dass ich das der Bank mitteile, er soll mir da ein Kontaktdatum, also ein Kontakt-E-Mail beschaffen. Hat er dann gemacht. Ich habe es dort angeschickt und habe dann ein nettes, herzliches Telefon bekommen. Wir machen jetzt ausnahmsweise mal. Und ja, gut, wir sind ja da auch dran am Arbeiten, am elektronischen Briefkasten. Aber einfach, dass es klar sei, in Zukunft nicht.
Aber haben Sie
denn eine Ausnahme gewesen?
Aber haben Sie denn die Daten digital geliefert oder Sie haben dann wieder ein Kuvert gemacht und dir geschickt?
Es steht um Freigabe von einer Transaktion.
Aha, ja. Weil Banken erlebe ich noch oft, dass die halt Papier schicken.
Ja, ein Teil schickt Papier, aber wir kommen jetzt also von den Banken, kommen wir selbst die es per Papier wollen, überkommen,
schicken es dann
meistens über unseren elektronischen Briefkasten.
Während dem Lockdown bist du, wie ich es gehört habe, der einzige Staatsanwalt gewesen, der reine Videoeinvernahmen durchgeführt hat.
Also auf jeden Fall sicher nicht der Einzige. Sicher Leute in meiner näheren Arbeitsumgebung haben das angemacht. Ob es weitere Kreise gezogen hat, weiss ich nicht.
Was waren deine Erfahrungen mit diesen reinen Videoeinvernahmen?
Also die Erfahrungen sind gut. Es ist, also zuerst muss man sagen, wie wir es überhaupt können machen. Also wir haben bei uns im Kanton haben wir eine Software, die da offensichtlich geeignet ist. Die TrueConf. Ja. Da weiss ich nicht, ob es die beste sind. Einfach die haben wir. Und wir haben dann...
Also die hat der Kanton zur Verfügung gestellt?
Der Kanton hat für Intra... Also für, am Vorabend vom Lockdown, oder wo der Lockdown gekommen ist, hat der Kanton die Software gehabt. Und es ist eigentlich für interne, innerhalb von der, Beamtenwelt oder von der Justizdirektion, denke ich, die Kommunikation gewesen, obwohl die Software grundsätzlich auch sonst tauglich ist. Und man hat dann die umgerüstet, sodass es viel einfacher ist. Es ist schon immer möglich gewesen, mit jemandem von außen eine Verbindung aufzubauen, wenn man einen gewissen technischen Prozess in Gang gesetzt hat und URL-Adressen austauscht hat. Aber kompliziert. Und man hat dann das sehr, sehr schnell, also der SAP-Techniker hat auf mein Flehen und Bitten innerhalb von wenigen Tagen die Firewall so konfiguriert, dass man dann normal mit der Außenwelt Verbindungen machen konnte. Also die Parteien und die befragten Personen, die Auskunftspersonenzeuge, haben dann auf ihrem Computer einfach die marktgängige Software runtergeladen, die ist gratis. Und unsere IT hat dann ein Account eingerichtet und da habe ich in meiner Gruppe und das der richtigen Gruppe zuteilt und da habe ich, wenn ich am Morgen angesessen bin und habe die Einvernahme starten, habe ich da einen Balken gehabt mit denen, die da wartet, parat sind, dass man es verbinden kann und dann die Konferenz können aufschalten und die Einvernahme durchführen.
Hast denn du schon vorher Erfahrungen gehabt mit so Videoeinvernahmen?
Ich habe verschiedene Experimente gemacht, also die Videoeinvernahmen im engeren Sinn, ja, im Rechtshilfeverkehr.
Ja.
Also wir müssen im Rechtshilfeverkehr nicht Teilnahmerecht im engeren Sinn gewähren. Also das ist natürlich wieder eine dogmatische Frage, wie man den Artikel 148 von der Strafprozessordnung ausleitet, der sagt, im Rechtshilfeverkehr können wir auch Teilnahmerecht auf dem Korrespondenzweg ermöglichen. Also einfach, wir können... mindestens ich bemühe mich bei jeder Rechtshilfeweise in Einvernahmen, vor allem potenziell sehr relevante Einvernahmen, dass man kann die Teilnahmerecht so gut wie möglich in Echtzeit wahren kann. Und da habe ich mit Österreich gute Erfahrungen gemacht, dann mit USA, wo man die Video, also man hat einfach in der Schweiz können teilnehmen an dieser Befragung, die im Ausland stattgefunden hat.
Und jetzt bei diesen Lockdown-Einvernahmen, wo sind die Parteien gewesen?
Die sind daheim gewesen, oder im eigenen, jede Partei konnte von dort aus teilnehmen, wo es in sie richtig gedunkt hat. Oder einfach dort, wo sie ihr Notebook hatte.
Okay, aber dann war der Anwalt an einem Ort, gewesen, der Beschuldigte.
Das durften sie selber entscheiden. Es hat Anwälte gegeben, die mit ihren Beschuldigten im gleichen Raum waren. Und es hat solche gegeben, wo der Anwalt an einem Ort ist und der Beschuldigte am anderen.
Und wie hast du denn das Untersuchungsgeheimnis sichergestellt?
Also ich meine, die Abhörsicherheit von dem Ganzen, da habe ich mich jetzt einfach auf den Techniker verlassen, das habe ich nicht gemacht. Aber wir haben das Untersuchungsgeheimnis, man hat, also wenn wir in einem Raum miteinander sind, hat man eine bessere Kontrolle, wer sonst noch anwesend ist. Das heisst, was natürlich dann da noch mit dem iPhone passiert, ja, eben, ja. Das ist auch unter Anwesenden, das kann das ein Problem sein, wenn man da nicht... immer noch eine grosse Razzia macht mit den elektronischen Geräten. Aber wir haben einfach, jeder hat, vor jeder Einvernahme habe ich noch betont, das sei eine geheime amtliche Verhandlung nach Artikel 293. Das dürfen wir nicht an der Öffentlichkeit tragen, sonst gäbe es eine gefürchtete Buss, wenn man einfach anweisen kann. Und dann haben wir gemacht, dass jeder hat müssen, zu Beginn von der Einvernahme erklären zu Protokoll, ob die Person jetzt allein teilnimmt oder ob jemand sonst noch mithören kann. Oder?
Und wie hast du denn überhaupt gewusst, dass die richtige Person dort sitzt?
Gut, ich meine, das ist natürlich, da kommen wir gerade an Grenzen. Ich meine, es dunkelt mich sowohl von der Art her, wie denn das abläuft, als auch von dem Problem her, besser geeignet, um Leute zu befragen, die man schon kennt. Ja. Nur gut, die Zeugen und Auskunftspersonen habe ich nicht gekannt, aber das sind Leute, die mindestens einen Teil der Partei gekannt hat. Mhm. Also wenn jetzt dort völlig die falsche Person gewesen wäre, hätten die das gemerkt.
Mhm. Und wie ist jetzt die Vernehmung konkret abgelaufen?
Also der bei mir, das ist vielleicht auch etwas, was eben für mich selbstverständlich ist, aber was nicht jeder macht. Jetzt bei der normalen Einvernahme und der Anwesenden schalte ich der Partei meinen Bildschirm frei. Also mindestens der Bildschirm, wo das Protokoll drauf geführt wird, dass es das mitlesen kann.
Also wie schaltest du das frei?
Je nach Größe vom Auditorium, mit Beamer oder mit dem zweiten Bildschirm, den ich drülle. Mhm. Also habe ich die Arbeitsweise schon immer gehabt. Und das hat sich natürlich auch für die Einvernahme per Videokonferenz sehr bewährt, die Arbeitsweise. Ich glaube, das ist sehr viel besser gegangen durch das und man konnte den Bildschirm freischalten. Wir mussten meistens darauf achten, dass wir nicht zu viele Störgeräusche haben. Also alle Teilnehmer können ihre Mikrofone und ihre Kameras ein- und ausschalten, wie sie wollen. Mhm. Dass man nur die befragten Leute oder wenn eine Ergänzungsfrage hat, dass also sich dann aufschaltet, aber sonst ausgeschaltet ist, eben, dass man die Störgeräusche nicht hat.
Mhm. Du hast zum Teil die anderen gar nicht gesehen.
Ich habe eigentlich wie fast immer, also ich schreibe selber, ich habe einfach meinen Bildschirm gesehen und geschrieben. Mhm. Aber ich habe nicht alle Anwälte gesehen, aber die befragten Personen, die sind auf meinem Bildschirm sichtbar gewesen.
Also wie groß ist jetzt denn, wie viele Anwälte und Parteien hast du jetzt da aufs Mal?
Also das kommt natürlich auf den Fall und auf die Situation drauf an, aber das sind jetzt, so wie wir jetzt geschafft haben, sind das oft über 10 Teilnehmer gewesen.
Und hast du denn die Einvernahme gleichzeitig auch noch auf Video aufzeichnet?
Ja, das steht im Gesetz, dass man das aufzeichnen muss. Mhm. Und die Applikationen lassen das ja auch zu, die machen dann Aufnahmen.
Aber was genau ist aufgenommen worden?
Ja, halt einfach das, wo die Benutzeroberfläche als Standardaufnahme macht, also ein Bild.
Also deine Benutzeroberfläche?
Ja.
Ja,
es wäre schön gewesen, nein, man hätte müssen, also das ist vielleicht, die Aufnahme hat einfach eine Standardeinstellung gehabt, wo sie alle die Bildschirme, die schwarz sind, sind dann halt als schwarze Quadrate drauf gewesen, und die ein Bild sind, haben ein Bildquadrat drauf gehabt, und mein Bildschirm mit der Protokollführung ist halt auch klein und unlesbar auf der Aufnahme und man hört die reden.
Und jetzt haben wir immer noch das Problem mit der Protokollierung und am Schluss muss ja die befragte Person das Protokoll unterzeichnen.
Also ich glaube, die Vorschrift, man müsse es aufnehmen, ist möglicherweise vom Gesetzgeber als Ersatz dafür gedacht, für die Protokollierung. Ich verstehe das so, wieso müsste man es sonst aufnehmen. Auf jeden Fall habe ich, wie man das challengen aus Verteidigersicht, habe ich zur Sicherheit auf dem Korrespondenzweg die Protokolle unterschreiben lassen.
Mhm. Also nicht das Protokoll Reis gemacht?
Wo es dann sehr lang gegangen ist, habe ich gesagt, wenn es jetzt nicht jemanden wäre, dann werden die Leute vorgeladen zum Unterschreiben. Das kann sehr gut kommen. Das ist plötzlich gegangen.
Und was ist also losgelöst von dem?
Übrigens habe ich dort enorme Skills entwickelt als Techniker und geahnt, oder? Eine Person hat plötzlich ein bisschen schlechte Laune gehabt und das hat sich dann auf den Computer ausgewirkt, ist plötzlich technisch überhaupt nicht mehr gegangen. Und überhaupt nicht mehr. Da haben wir gesagt, gut, wenn das so ist, in der nächsten Einvernahme kommen Sie halt auf unsere Amtsstelle und können wir Ihnen dort in einem separaten Raum einen funktionierenden Port-Terminal zur Verfügung stellen. Und dann nachher ist es auf der Stelle plötzlich wieder gegangen.
Aber das bringt mich gerade zur Frage, so rein technisch, haben da nicht viele Störungen gehabt?
Also lustigerweise ist im Homeoffice störungsfreier abgelaufen als an der Amtsstelle.
Warum
ich weiss, so, es ist, ich weiss nicht, an was das gelegen ist. Selbstverständlich hat es alle möglichen Störungen gegeben. Die Störungen sind manchmal generell gesehen, manchmal einfach gewisse Teilnehmer haben mehr Mühe gehabt als andere. Mit technischen Störungen, gerade ich mit meinem Beamer-System und so, und dass der Computer auch mal spucken kann und so. Also technische Störungen, da haben wir auch bei Einvernahmen unter Anwesenden zum Teil damit gekämpft. Mhm. Und insgesamt würde ich sagen, ist jetzt in meinem Erfahrungshorizont das Mass an technischen Störungen nicht so gewesen, dass es das rechtliche Gehör jetzt ernsthaft eingeschränkt hätte oder dass es also, dass einfach die Nachteile grösser gewesen wären als die Vorteile von dem Setting.
Und wie war die Tonqualität? Also ich habe Podcast auch über Distanz aufgenommen und dann hat zum Beispiel der Kollege Steiger geschrieben, der Ton, das sei nicht zumutbar.
Also der Ton ist ziemlich stark abhängig von der Mikrofonqualität und der Mikrofoneinstellung von dem, vom Teilnehmer. Also die mit einem schlechten Mikrofon oder mit einem veralteten Gerät oder mit irgendeiner falschen Einstellung arbeiten, die sind dann zum Teil zu leislich oder zu laut gewesen. Also da haben wir zum Teil auch müssen üben dran. Ich habe mal einen Teilnehmer gehabt, irgendein Zeugen ist dran gewesen. Und solange der dran war, eine ganz nette Persönlichkeit, aber solange der dran war, habe ich ein Echo gehabt. Ich habe meine eigene Stimme mit drei Sekunden Verzögerung immer wieder gehört. Und das hat meine Denkfähigkeit stark abgesetzt. Ich habe dann nicht gewusst, an was liegt. Es ist dann nicht so eine lange und nicht so eine zentrale Befragung. Sie haben es dann durchgehebt. Und ich habe dann ein bisschen weniger gefragt, habe dann ein bisschen weniger unterbrochen. Und es ist also relativ, aber wo der dann draußen war wieder und wir wieder unter uns waren, also die Parteien unter uns, da ist es dann wieder gegangen, ja.
Und was war das Feedback von der Partei?
Ich habe am Anfang jedes Mal gefragt, am Schluss vom Protokoll macht jemand geltend durch die Durchführung als Videokonferenz in der Wahrnehmung des rechtlichen Gehörs behindert worden zu sein. Da hat sich lang niemand beschwert. Einmal hat jemand gesagt, er möchte einfach nochmal zum Protokoll geben, es sei nicht das Gleiche. Man darf das nicht als Business as usual anschauen. Er fände das, er darf sich jetzt nicht dagegen wehren, aber er möchte einfach noch auf die Frage einmal die Antwort geben. Er fände das in dem Sinn nicht ganz toll. Aber das Feedback war natürlich auch, also sehr viele Leute, und gerade an Zeugen, wo man muss wegen einer Stunde durch die halbe Schweiz reisen lassen, das ist für die natürlich sehr viel angenehmer, wenn sie die Reise aufwandern. Man hat dann ein viel weniger Wartezimmerzeitproblem. Im Timing ist es zum Teil relativ schwer abzuschätzen. Wenn man jetzt im gleichen Morgen mehrere Leute platzieren will, dass dann die Leute warten müssen. Und die warten dann halt im eigenen Büro und können ihrem Zeug arbeiten. Und irgendwann ist dann die Verbindung. Ja. Das ist weniger bemühend.
Oder geht es, wenn die Zeug aus dem Ausland kommen müssen?
Ja.
Zum Teil.
Aus dem Ausland. Heikle Frage.
Heikle Frage.
Also meine Meinung ist, rein theoretisch.
Jetzt musst du aber aufpassen. Ich habe nächste Woche auf deiner Amtsstelle so eine Zeugenbefragung.
Wenn ich im Schengen-Raum, ich rede jetzt nur bei der Schengen-Raum.
Wir werden aufgenommen.
Wenn ich im Schengen-Raum darf jemanden vorladen und die Person darf in die Schweiz einreisen, und das ist legal und das ist es, freiwillig, dann dürfte doch die Person auch elektronisch in die Schweiz einreisen, indem sie eine Gesprächsverbindung in die Schweiz hat oder eine Videoverbindung in die Schweiz herstellt. Also alles andere. Also, da wird das Territorialitätsprinzip nicht verletzt. Wenn man sich schon geeinigt vorladen im Sinne von ohne Androhung von Zwang, weil wir ja gar keine Zwangsmittel haben im anderen Land, dann müssen wir das andere Land einschalten, aber einfach mal der konkrete Wunsch äußern, man soll sich hier melden.
Weil die Stäbe 144 sagt ja, man dürfe, ja, aber die Stäbe 144 sagt ja, man dürfe quasi Videoeinvernahmen nur machen zur Einsparung von unverhältnismäßigen Aufwand.
Ja, das ist
eigentlich der einzige Anwendungsbereich, sind eigentlich Leute aus dem Ausland.
Wo ja, oder einfach, wo redet. Ich finde, gut, das, also, die Bestimmung kann man sicher so auslegen, dass, wenn die Anreisezeit im Verhältnis zur Einvernahmezeit in einem Widerspruch, in einem Missverhältnis steht, dass man das dann kann machen. Und sicher, die Auslegung von Corona-mässig ist nicht angefochten worden, dass man sagt, der Aufwand, den wir haben, um all die Distancing einzuhalten, und es wird unmöglich, um es durchzuführen. Das hat man akzeptiert, die Auslegung. Aber selbstverständlich, mein Wunsch schon gesehen, also es ist ein Anachronismus, dass man das nicht einfach nach pflichtgemäßem freiem Ermessen kann einsetzen, sondern
also das ist ein Wunsch, ein Gesetzgeber.
Das ist für mich ein Wunsch, ein Gesetzgeber, dass der Vorbehalt gestrichen wird, genauso wie der Vorbehalt, dass man für die digitale Zustellung Zustimmung haben müssen. Oder das wäre sicher sehr wichtig, dass man das jetzt noch kurz, jetzt eben Zahnduhr, du jetzt, eben, kommt, jetzt kommt noch 3 Minuten nur von der Großmutter und dann ist fertig.
2 schnelle Fragen.
Eben 3 Minuten nur von der Großmutter.
Also was glaubst du, wann ist Strafjustiz digitalisiert? Wann bist du nicht mehr der Ausnahmefall, sondern der Regelfall?
Ich habe mich noch nie als Ausnahmefall empfunden.
Nein, die Sachen, die wir jetzt besprochen haben. Wann ist das der Regelfall in der Zürcher Strafjustiz?
Einfach, dass man so arbeitet, wie ich jetzt meine Arbeitsweise. Ich meine, also, dass man es richtig versteht, ich finde Einvernahmen unter Anwesenden immer noch sehr wichtig und finde das immer noch der Regelfall und finde das eigentlich definitiv der Regelfall. Einfach das andere sollte als Flexibilisierung, als Option im Raum sein. Und ohne, dass es eine Hürde hat dagegen.
Aber wann ist es?
Ja, das kann nicht sehr lang gehen. Das kann nicht sehr lange gehen, aber wieso soll ich das? Ich kann das nicht voraussagen. Ich würde jetzt mal sagen, 5 Jahre oder 10 Jahre.
Das ist für dich nicht so lang.
Ja. Also das sage ich halt 2 Jahre.
Und welchen Weg dorthin würdest du beschreiten?
Also eben jetzt in der StPO-Revision würde ich mal die beiden Hürden abbauen und sicher auch noch über digitale Akten eine Bestimmung reinnehmen, dass man da nicht mehr muss zwingend Papier vorlegen muss.
Mhm. Aber jetzt als Einzelschritt, würdest du das als grosses Projekt aufgleisen und dann quasi schweizweit miteinander implementieren?
Ja, ich bin halt ein Projektskeptiker. Ich finde, die besten Projekte sind, wenn man... Man muss das, was gut läuft, an der Front ins Reinschalten lernen. Das sind die guten Projekte. Oder die guten Erfahrungen aufnehmen und schauen, kann man das weitergehen, kann man das verallgemeinern, ist das verallgemeinerungstauglich. Hingegen, wenn man top-down sich überlegt, wie es gut sein soll und dann global alles regelt, haben wir nach meiner Erfahrung immer wahnsinnig grosse Blockaden im Ganzen. Dann kommen wir Wogen ziehen zu der Gerichtspraxis, was eben gemeint ist, wahrscheinlich in dieser Frage, wenn das Gericht immer bei jedem Schritt muss denken, das, was ich jetzt mache, muss allgemeingültig sein oder für jeden Fall passen, dann ist man halt häufig blockiert.
Also Marc, besten Dank fürs Gespräch.
Bitte.